Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz.
Okay. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Authentisch. Ich habe heute eine schöne und freundliche Gesprächspartnerin und wir sitzen hier uns mal wieder live gegenüber. Das freut mich besonders. Das ist die Angie. Hallo.
Hallo.
Sag mal ganz genau deinen ganzen Namen und so ein bisschen, wer du bist.
Mein Name ist Angela, aber man nennt mich Angie. Irgendwie, Angie, das schon, Angie. Egal. Du kannst auch Angie sagen. Mein Nachbar, der ist über 70, der sagt partout einfach Angie. Einfach, weil es ihm besser gefällt. Irgendwie. Er darf das, also darfst du das auch. Aber ich stelle mich als Angie vor. Angela Schmidt ist mein Name, genau.
Weil das auch bei Campus für Christus.
Genau.
Was machst du da?
Ich leite das Amen-Magazin. Das kommt viermal im Jahr raus, ein Magazin über geistliche Themen. Natürlich auch noch bilden wir ab, was bei Campus alles so läuft. Oder wir haben ja ganz viele verschiedene Arbeitszweige, wo ja ordentlich was läuft, was da so passiert in der weiten Welt. Weil wir sind ja weltweit aufgestellt mit unserer Arbeit. Genau.
Ja, das ist ein spannender Job, denke ich mir. Gell? Mhm. Ich habe dich angefragt, jetzt für unsere Gefühlsserie, wegen deinem Beruf. Was bist du denn von Beruf?
Eigentlich bin ich Psychologin. Psychologin bin ich immer, genau, ausgebildet. Systemische Therapeutin, habe auch viele Jahre darauf gearbeitet, Beratungen gemacht, Einzel vor allem, paar weniger, aber auch Elternberatung, so ein bisschen alles. Mhm. Einfach niederschwellig, weil ich in dieser Zeit 4 Kinder auf die Welt gebracht habe gleichzeitig und habe da mehr als Freelancerin gearbeitet, eigentlich bei einer Lebensberatungsstelle. Und irgendwie dann durch den Umzug hier nach Zürich, wieder näher in meine Heimat, ich komme aus Schaffhausen, ja, hat sich dann das alles umgestellt so natürlich. Habe ich irgendwie, der Kleinste war da 5 Monate alt, da hatte ich auch nicht die Energie, dann gerade wieder irgendwie mich neu als Psychologin irgendwo zu positionieren. Wir haben auch noch Hausumbau und alles, da war irgendwie too much dann. Genau, und irgendwie, mein Mann war da schon bei Campus und ich bin dann nachgerutscht, so Marketing-Kommunikation. Also ich habe immer schon irgendwie so eine Sprachaffinität, also oder ja, lese viel, bin eine Leseratte seit klein auf, habe einen guten Bezug zur Sprache und dann bin ich da so reingeschlittert, genau, in das Magazin. Schaffen. Mhm.
Ich freue mich jetzt gerade bei der Gefühlsreihe, dass wir sozusagen nicht nur eine Expertin haben in dem, dass du manche Sachen schon erlebt hast, sondern auch eine Expertin wirklich, weil du noch einen Background in der Psychologie mitbringst. Das Gefühl, worüber wir heute uns austauschen wollen, ja, also ich fasse das zusammen, Places we go when things don't go as planned. Und dazu gehört Langeweile, Enttäuschung, Erwartung, Bereuen, Entmutigung, Resignation, Frustration. Also ganz schön viele negative Gefühle sind in diesem Kapitel drin. Du hast es dir aber trotzdem ausgesucht. Warum?
Weil ich mich gern mit Negativen umgebe. Ne? Nee, weil es zu der dunklen Jahreszeit passt. Ja, weil ja dann so die Schwere dann mit den kürzeren Tagen und so kommt das immer noch mehr zum Tragen. Nee, es ist so essentiell. Negative Gefühle begegnen uns täglich. Und also negativ, das ist eigentlich so der erste Punkt, den ich manchmal auch dann meinem Klienten sage, hey, komm, wir nennen es unangenehme Gefühle, weil negativ hat so eine negative Konnotation und alles, was negativ ist, wollen wir ja so schnell wie möglich irgendwie wegschaffen, verdrängen, was auch immer unser Mechanismus da ist. Und wenn wir es unangenehm nennen, ist es wie nicht so, dass wir es gerade wegdrücken wollen. Und ich sage dann jeweils auch, komm, Gefühle sind Gefühle, ob positiv oder negativ. Und die wollen dir ja was sagen. Besonders die negativen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil die positiven eben, die nehmen wir so, die sind wir uns gewohnt, die lassen wir zu, die genießen wir. Und die negativen, nicht alle Menschen, ich will da nicht die Leute über einen Kamm strählen, aber die meisten haben ja den Impuls, wenn was Negatives kommt, auch schnell weg. Weg damit, das ist unangenehm, ich will das nicht zulassen. Und dabei wäre es sehr wichtig und vor allem auch gesund, diese Gefühle zuzulassen, hinzuschauen, was will das jeweilige Gefühl, diese Emotion mir sagen. Weil es kann ja eben unter Umständen auch krank machen, wenn man da über längere Zeit auch starke negative Gefühle dann unterdrückt. Und da wollen wir ja nicht hin.
Nee, das ist so, ja.
Genau.
Wie ist es denn so für dich selber? Warst du eher ein fröhliches Kind oder hast du als Kind schon manche von diesen Gefühlen auch erlebt?
Ich habe sicher erlebt. Langeweile ist so der Klassiker. Ja. Oder welches Kind hat nicht mal Langeweile erlebt? Aber ich finde eben auch, der Langeweile ist so das unspektakulärste negative Gefühl jetzt in dieser Reihe. Ich mag mich erinnern als Kind, eben wenn mir langweilig war und mir irgendwie der Lesestoff ausgegangen ist, weil eben ich habe mich dann einfach mit einem Buch irgendwie aufs Bett gesetzt. Dann habe ich angefangen, mein Zimmer umzustellen, wenn ich keine andere Variante mehr hatte. Mhm. Ich habe irgendwie, jeden Monat habe ich mein Zimmer irgendwie wieder neu. Irgendwas musste wieder anders sein, einfach auch um mein inneres Chakra wieder irgendwie auch zu ordnen. Keine Ahnung warum, aber das war irgendwie eine tolle Beschäftigung.
Machst du das jetzt auch noch?
Ja, ich dekoriere gern, ja. Auch so ein bisschen seasonmäßig oder jetzt so Herbst und jetzt kommen die Kerzen, kann man wieder all das schöne Zeugs rausholen, wenn ich Zeit habe und dazu komme. Ich bin auch sehr ein ordnungsliebender Mensch. Ich merke auch, wenn ich dann umstelle, dann kann ich mich gleich auch mitsortieren und das Zeugs dann wieder irgendwie, genau, aussortieren und neu ordnen und fühle mich dann irgendwie innerlich und äußerlich ist dann alles wie so bereinigt.
Ja, genau. Das kenne ich eben auch so.
Aber du hast gefragt, ob ich als Kind negative Gefühle erlebt habe. Ich war ein sehr scheues Kind. Mhm. Und ich, so in der Retrospektive kann ich sagen, ich war schon immer sehr ein empfindsames Kind, sehr sensitiv. Ich habe, würde ich jetzt vielleicht, vergleichsmäßig zu anderen Kindern, sehr schnell, früh schon zu spüren begonnen, wie es anderen geht, konnte in den Raum hineingehen und ich spürte, wow, was da für eine Atmosphäre, für eine Stimmung herrscht. Ich kann nicht sagen, ob ich aus mir heraus diese negativen Gefühle produziert habe oder ob ich die eben eher tendenziell von außen wahrgenommen habe. Ich war, glaube ich, eher ein unbeschwertes Kind. Mhm. Ich habe auch meine Kindheit eigentlich eher in guter Erinnerung so. Scheu, eben zurückhaltend, aber sehr wahrnehmend, schon früh einen Zugang zu Emotionen gehabt. Vielleicht konnte ich es dann sicher noch nicht benennen, aber irgendwie gespürt, ist da was komisch? Yeah. Ist das schön? Mhm. So die Grundunterscheidung, das konnte ich ziemlich rasch schon machen, ja.
Das erinnert mich auch an die Brené, die sagt in dem Buch eben auch, dass sie hat es immer ihre Superkraft genannt.
Ja.
Aber sie hat dann teilweise das als fast negativ, und sie gedacht hat, die anderen Leute haben das ja nicht. Und dann hat sie gedacht, was stimmt mit mir nicht?
Ja, dass, genau, dass der Klassiker.
Dass ich jetzt alles so merke.
Ja, genau. Okay. Würde sie sich auch als hochsensibel einordnen?
Ich hatte sie jetzt so nicht ausgedrückt, aber so wie sie es beschreibt, würde ich schon sagen.
Ja.
Also, dass sie auch, wie gesagt hat, sie konnte vorhersehen, was passiert als nächstes so ein bisschen. Wann knallt es zu Hause und so die typischen Sachen eigentlich. Ja.
Spannend.
Ja. Genau, lass uns mal über Enttäuschung sprechen. Die Definition aus dem Buch, die fand ich eigentlich ganz gut. Enttäuschung sind Erwartungen, die nicht erfüllt sind. Je wichtiger die Erwartung, umso wichtiger ist die Enttäuschung. Mhm. Also desto größer ist quasi dann auch die Enttäuschung. Die Brené schreibt über so eine Gefährlichkeit zwischen, also jetzt sind wir wieder ein bisschen in der englischen Sprachproblematik, ja, also unexamined und unexpressed, unausgedrückt, ich glaube, das kennt man, ja. Mhm. Und unexamined könnte man so mit, unwahrgenommen oder ungefiltert vielleicht, wäre das Wort in Deutsch.
Ja.
Genau, und so heimliche Erwartung nennt sie das als Überbegriff.
Mhm.
Kannst du mal sagen, wie hast du das verstanden oder kannst du da jetzt so ein bisschen Kontext von dir selber noch dazugeben?
Ich kann gerade Kontext von mir selber geben, weil ich so aufgewachsen bin. Das erklärt vielleicht auch meine Sensibilität für diese negativen Emotionen, weil ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, da ging es nur um unausgesprochene Erwartungen. Und man musste sich als Kind irgendwie alles zusammenreimen, weil nicht darüber gesprochen wurde, und man musste sich wie vorbereiten darauf, was denn als nächstes kommen könnte. So. Sie schreibt unexamined, unexpressed. Mhm. Das könnte man ja, also unexpressed könnte man übersetzen mit unausgedrückt. Mhm. Ich habe es für mich immer übersetzt als unausgesprochen. Mhm. Oder ich finde das wichtig zu sagen, es muss ja ausgesprochen sein, weil ausgedrückt könnte man auch Mimikgestik nennen.
Ja, stimmt.
Nehmen, oder? Und nur so versuchen, dem anderen mitzuteilen, was man will, aber auch in der Beratung geht es immer darum, du musst sprachfähig werden. Also du musst dich ausdrücken können, du musst deinem Gegenüber spiegeln, in Sprache vermitteln können. was los ist, was du dir vorstellst. Darum ist für mich unexpressed greift zu kurz.
Ja.
Ich, das ist so ein geflügeltes Wort bei uns zu Hause, mein Mann und ich. Wir reden ja schon seit Jahrzehnten so. Die unausgesprochenen Erwartungen.
Yeah.
Das ist so der Begriff bei uns. Und dann zwinkern wir uns zu und dann wissen wir genau, wovon wir sprechen.
Also im Buch, ich komme immer wieder aufs Buch natürlich zurück, gell, fand ich das ganz cool. Sie hat beschrieben, so eine typische Situation. Man hat ein Wochenende vor sich, ein freies Wochenende. Und ihr Mann hat Pläne und sie hat Pläne. Man hat aber nicht so ganz darüber gesprochen. Man ist dann hinterher je nachdem enttäuscht, dass nicht das passiert, was man sich wünscht. Und sie nimmt dann einen Begriff, den sie so quasi als Familie eingeführt haben, Painting Done. Und das ist, also das meint, dass man sich gegenseitig schildert, wie stelle ich mir dieses Wochenende vor. Also ich stelle mir vor, was weiß ich, wir haben keinen, also wir putzen am Morgen oder so und dann haben wir keinen Stress und ich kann Baseball spielen gehen und du kannst Fahrrad fahren oder sowas. Und wir haben alle noch eine gemeinsame Zeit oder sowas, ja, dass man wie das fixieren kann, was das eigentlich für einen bedeutet. Und nicht halt nur sagt, ich wünsche mir, dass es chillig ist zum Beispiel oder sowas, ja.
Genau.
Und das ist, finde ich, ja so ein typisches Beispiel, gerade wahrscheinlich auch, je mehr Kinder man hat, desto mehr Erwartungen sind dann auch rum. Jeder
will
was anderes, ja. Kennst du das und wie habt ihr da irgendeinen, so einen Modus gefunden, wie man das eben schaffen kann, dass eben die Erwartungen nicht so enttäuscht werden.
Ist ja immer die Frage, wie viel Vorlaufzeit hast du?
Ja.
Aber Wochenende ist ein klassisches Beispiel natürlich. Das kannst du ja irgendwie ein bisschen vorplanen, oder? Und da hilft es schon. Also wirklich eben, wer kennt das nicht? In einer Paarbeziehung oder eben mit Familie, diese Wochenendbeispiele, die sind der Klassiker. Ich fand's cool, Painting Done, das Bild, das sie sagt, ist ja, wir haben ja alle ein Bild im Kopf, das wir uns malen. Also müssen wir das auch den anderen vormalen. Das finde ich schon, das finde ich cool. Einfach so mal die Vorstellung. Absolut. Ja, genau, dieses Bild habe ich im Kopf. Dieses Bild muss gemalt werden für den anderen. Das schon mal voraus, genau, das ist cool. Und ich merke, wie bei uns ist es immer wieder mal ein bisschen anders. Aber eben nur schon, weil wir ja das Bewusstsein haben, dass es das gibt. Also das ist ja in der Psychologie immer eigentlich so das Erste. Der erste Schritt ist so das Bewusstwerden, dass es das überhaupt gibt. Unausgesprochene Erwartungen. Oder Erwartungen, die wir haben, müssen wir aussprechen. Und das zu realisieren, ist schon mal wie so die größte Knacknuss eigentlich. Und dann geht es ja erst um die Umsetzung. Wie komme ich denn dahin? Und das ist einfach ein Training. Und das ist eben, wie ich gesagt habe, bei uns immer wieder ein bisschen anders. Klar etabliert sich da eine Gesprächskultur, aber die ändert sich auch immer wieder. Also irgendwo haben wir mal angefangen, eben als Paar natürlich. Und ich glaube, wir haben irgendwie so, mein Mann und ich haben schon früh angefangen. Also wir waren noch nicht mal zusammen, da haben wir einfach schon geredet über unsere Träume, über unsere Wünsche. Das hat sich bei uns so glücklicherweise irgendwie ein bisschen natürlich auch ergeben. Und klar kam dann vor allem meine Prägung eben mit den unausgesprochenen Erwartungen dazu, wo ich das wie dann mal zuerst realisieren und checken musste oder wir gemeinsam, so im Stil von, hey, du rennst immer irgendwie weg und sagst nicht, man, so konfliktmäßig auch ein bisschen, oder wenn es dir irgendwo zu viel wird oder du nicht gesehen wirst, musste ich wie merken, oh, da spielen ja genau die gleichen Muster, wie ich es vorgelebt bekommen habe. Das muss man auch realisieren. Und zum Glück habe ich einen Mann, der das checkt und mir gespiegelt hat. Und dann geht es ja schrittweise darum, oder haben wir immer wieder mehr versucht, ja, wo können wir auch Gefäße für uns als Paar irgendwie etablieren. Also Gefäße, das ist ein dummes Wort, aber wir haben dann ehrlicherweise liest man dann Ratgeber und all das Zeugs oder hört, wie es andere Pärchen machen, oder dann installierst du den Eheabend in der Woche. Da sind wir relativ schnell wieder davon weggekommen, weil es einfach nicht funktioniert für uns. Irgendwie nicht. Sondern wir haben irgendwie eine Redekultur, irgendwie hat sich die etabliert bei uns, wo ich selten das Gefühl habe, jetzt müssen wir an den Tisch sitzen und über dieses Thema quatschen. Sondern das ergibt sich bei uns relativ, ja, irgendwie von alleine. Das ist jetzt nicht wahnsinnig hilfreich für alle Hörerinnen da draußen. Weil es ist nicht so Step 1, Step 2, Step 3. Ist mir schon bewusst. Aber wenn man jetzt einen Hint braucht. Ich habe ein cooles Beispiel mal gehört von jemandem, der sagt, mir fällt es schwer, direkt manchmal zu sagen, was gerade ist oder was ich mir vorstelle. Ich pack's in dem Moment, wo es mir in den Sinn kommt, in eine Mail. Mhm. Oder schreibe einen Brief, keine Ahnung. Einfach eine andere Mitteilungsform als jetzt mündlich direkt. Mhm. Dann packe ich irgendwie in eine Mail, dieses Thema beschäftigt mich. Können wir das demnächst mal anschauen zum Beispiel? Also wenn es ein Thema ist, eben was ein bisschen längerfristig ist. Aber wenn es jetzt eine Wochenendplanung ist, ja, da muss hoffentlich irgendwie einer unter der Woche dann mal auf die Idee kommen, hey, das Wochenende ist so voll, können wir das angucken? Also doch, jetzt kommt mir in den Sinn, mein Mann und ich haben eine Sache. Sonntagabend sitzen wir hin und machen die Wochenplanung. Also schauen kurz über die Woche. Aber das ist mehr so eine organisatorische Sache. Aber natürlich fließen da die Erwartungen mit rein. Oh, ich sehe gerade, hey, ich bin 5 oder 4 Abende die Woche jetzt weg. Dann komme ich vielleicht selbst auf die Idee, meinen Mann zu fragen, und wann brauchst du mal einen Abend frei? Mhm. Oder willst du nicht auch dir irgendwo dann noch Zeit rausnehmen? Ja. Oder er kommt selbst auf die Idee und sagt, oh, ist jetzt ein bisschen unausgeglichen. Mhm. Vielleicht hat er gar nicht das Bedürfnis, selbst was zu machen. Dann kommt er auch nicht auf die Idee. Aber genau, das ist eigentlich, ja, Sonntagabend ist nicht unser Eheabend, aber es ist unser organisatorischer Abend.
Spannend, gell, finde ich. Also zu zweit hat man ja da seinen Modus gefunden. Also so ging es uns. Und dann ist natürlich durch die Kinder nochmal ganz anders. Habt ihr dann auch irgendwie so einen Modus, wie ihr mit denen? Also gerade wenn man dann viel auch zu zweit redet, das ist ja auch von uns.
Ja, genau.
Weißt, wie nimmst du die Kinder dann mit rein in diese Dinge? Was sind ihre Erwartungen? Was würden sie sich wünschen? Ne? Ja. Was würden sie brauchen?
Ich würde jetzt sagen, vom Alter her sind sie noch nicht so weit, dass wir jetzt irgendwie pro Woche das machen. Also mit unserem Ältesten, der ist jetzt 11, da merke ich schon, also man sagt ja auch, mit 11 ist ein Kind kognitiv auf der Erwachsenenebene. Also da sind wir eigentlich schon angekommen bei ihm. Also er schneidet auch alles mit, also was wir am Esstisch besprechen. Merkt man, wie er sich jetzt auch reingibt. Erwachsenenkommunikation ist schon angekommen bei ihm. Jetzt noch nicht so fest das Bedürfnis, dass er jetzt da irgendwie schon alles mit besprechen will. Mhm. Aber unsere Kinder haben wir auch dazu erzogen, dass sie ihre Bedürfnisse sagen dürfen, dass sie sich einbringen dürfen. Und das geschieht bei uns echt einfach beim Esstisch. Wir sitzen, wir quatschen, was es halt gerade zu bequatschen gibt. Und jedes Kind merkt dann, früher oder später, wenn es irgendwas selbst reinbringen will, bringt das rein. Aber natürlich so die organisatorischen Sachen oder eben Wünsche, die bringt jetzt unser Ältester ganz bewusst mehr rein von sich aus. Und der beste Touchpoint ist immer so Ende Ferien oder bevor die Ferien beginnen, jetzt Sommer durch, oder so Hobbyfragen. Was möchtest du? Instrumentalunterricht, was auch immer, wie geht's weiter? Das ist bei uns meistens so, eben wenn ein Abschluss ist, ein Jahr ist durch, nächstes kommt bald, braucht es einen Change, irgendwas Neues, was dazukommen sollte, was das abgewechselt werden muss mit was anderem. Das passiert dann so aktiv meistens von mir aus, weil ich schon für den meisten Planungsteil für die Kids zuständig bin. Ich bin auch die Planerische bei uns, also das Chaos beseitigt, wenn Chaos herrscht. Mein Mann sagt immer, er ist zu einem gemäßigten Chaot geworden, seit er mit mir zusammen ist. Vorher war Chaot durch und durch, der Künstler halt, oder? Genau.
Gibt es sonst noch irgendwelche konkreten Sachen, wo du sagen kannst, das hilft, um dieses Painting dann zu machen? Also ich habe mir jetzt eins vor, gerade jetzt, wo du geredet hast, eingefallen. Wir haben dieses Mal im Urlaub das so gemacht. Unsere Töchter sind ja schon ein bisschen älter. Und wir hatten in die letzten Urlaube immer wieder so ein bisschen dieses, dass dann irgendeiner total unzufrieden war mit irgendwas, weil sie das nicht so fanden, wie sie es vorgestellt haben. Und wir haben es jetzt dieses Mal so gemacht. Erstens mal, dass wir wie zwei Ziele hatten, wo wir, also da sie uns zum Beispiel vorgeworfen haben, immer entscheidet ihr, wo wir hingehen oder sowas. Ja. Haben wir zwei Ziele gehabt, wo wir gesagt haben, das könnten wir uns jetzt vorstellen. Ja. Und dann durften sie entscheiden. Und dann haben wir gesagt, jeder darf wie einen Tag vorbereiten. Da durfte sich die Stadt oder den Ort halt aussuchen und muss quasi vorbereiten, und alle müssen das dann ohne zu motzen mitmachen.
Das ist cool, ja.
Und das fand ich jetzt auf zwei Sachen cool. Das eine war, man hat mal so ein bisschen spüren können auch, was wollen sie eigentlich machen. Ja, also die eine, die ist wirklich mit uns von einem Essensstand zum und hier cool. Noch ein Slushy und da noch irgendein schönes Kaffee und was weiß ich. Und die History-Variante war, hier ist eine Statue, das ist der und der, fertig.
Heiß. So. Cool. Genau, alles kannst du ja sonst recherchieren. Frag Google. Genau.
Ja, genau. Und ich war so, boah, wir sind in Griechenland, jetzt kann man hier mal griechische Geschichte und Altertums, was weiß ich. Und hier ist noch ein Podcast, den wir auf dem Weg haben.
Kann ja, genau.
Aber ich hatte wie das Gefühl, es war nochmal cool, so zu, auch zu spüren, was sie wollen eben. Und auch dadurch so ein bisschen die Erwartungen an die Sachen auch ein bisschen runterzuschrauben. Mhm. Beziehungsweise man wusste auch, an dem Tag wird meine Erwartung voll erfüllt, dann konnte ich mich irgendwie auch nochmal anders fallen lassen und ich hatte auch das Gefühl, das konnten wir alle so. Das war jetzt so cool. Eine ganz praktische Sache, wo ich jetzt echt dieses Jahr cool fand und wo ich gesagt habe, das machen wir sicher wieder.
Ja, mega cool. Ja. Und ihr habt natürlich eben Kinder, die das selbst schon organisieren können. Genau. Das ist cool vom Alter her. Aber bei uns, ja, wir kommt jetzt auch gerade ein Beispiel. Wir machen es so bei den Tagesausflügen, eben nach dem Wochenende. Da sitzen wir am Tag vorher oder manchmal auch sogar erst beim Frühstück, wenn der Tag schon begonnen hat, so zusammen. Und eben, wir sind im Moment noch in dem Modus, dass wir natürlich Vorschläge bringen müssen. Aber wir bringen sie dann natürlich so zwei, drei Sachen, was möglich wäre. Und dann wird abgestimmt. Oder eben zuerst eine Runde gemacht, so hey, was sind so, was wären so eure Vorstellungen dazu? Was muss unbedingt da rein jetzt heute? Genau, und dann finden wir so einen gemeinsamen Nenner, genau. Weil die kleinsten zwei eben, die haben dann schon eine Vorstellung irgendwie, aber sie finden auch relativ vieles dann auch schön und lustig, toll. Eben die großen zwei, die beginnen jetzt ihre Wünsche noch mehr zu äußern. Ja, aber das ist eben auch im Flow natürlich, genau. Muss man immer ein bisschen schauen, was gerade, wer wo gerade steht.
Ja. Und es ist immer anders. Das ist wirklich, glaube ich, die wichtigste Lektion am Elternsein ist irgendwie, nichts bleibt so, wie es ist, oder? Also,
ja, genau.
Dauernd wieder neu.
Ist genau so. Und jetzt kommt mir noch gerade in den Sinn, es ist ja auch, wir kennen einander ja auch gut, eben in der Familie. Man kennt ja hoffentlich, also genau, hoffentlich kennt man die Bedürfnisse des jeweiligen anderen. Und das war so lustig bei Jonathan und mir, als wir frisch zusammen waren und so die Wochenenden eben, man hat ja dann nur die Wochenenden, weil unter der Woche jeder im Studium und so. Ich hatte am Anfang so Mühe, weil ich bin so ein sportlicher Typ und für mich ist ein Tag kein guter Tag, wenn ich nicht einmal wenigstens einen Spaziergang noch gemacht habe am Sonntag, oder? Und ich komme wirklich aus einer Familie, wir waren auch Samstag und Sonntag, da war man irgendwie auf dem Fußballplatz, mein Vater kommt vom Fußball her. Irgendwo war man. Und dann kam ich da in diese Schmidt-Familie rein. Die saßen am Sonntag einfach man hat mal ausgedehnt gebrünscht. Das fand ich immer cool, oder? Aber dann nachher konnten einfach aufs Sofa fläzen und den ganzen restlichen Tag einfach auf dem Sofa verbringen. Und ich fand das so schlimm, wirklich. Ich wurde richtig hibbelig. Genau, mit der Zeit eben. Dann passt man sich wie so an oder eben muss man sagen, du, wie ich, können wir noch raus? Die Sonne scheint, das können wir nicht so an uns vorbeigehen lassen, das wunderschöne Wetter. So eben, wenn man die Bedürfnisse kennt oder unser Ältester eben, der wäre genau in dem gleichen Modus wie deine Tochter mit dem Essen. Der würde genau das Gleiche machen, weiß ich. Der ist so aufs Essen, der genießt das in den größten Zügen, ja, genau.
Ja, ich meine, das ist jetzt Familie, gell? Aber ich sag mal, Erwartungen sind natürlich nicht nur im engeren Kontext da, sondern auch im weiteren. Und das finde ich, also da habe ich jetzt zum Beispiel auch vor kurzem mal gedacht, die Sprachnachrichtfunktion ist manchmal echt auch ein Feind von diesem direkten Erwartungen äußern. Weil dann habe ich jetzt ein paar Mal das erlebt, dass Leute dann, also in der Situation, wo sie mich auch hätten anrufen können oder sowas, machen sie mir dann eine ewige Sprachnachricht und erzählen mir mal so quasi ein bisschen, ah, ich hätte mir gewünscht das oder blablabla. Und ich stehe dann da mit so einem
Emotionscocktail, den du jetzt selber handeln darfst.
Genau, also hier vor die Füße. Genau. Gemein. Immerhin darf ich es ja anderthalb mal so schnell an.
Ja, genau. Oh. Gott sei Dank gibt es diese Funktion.
Aber es ist auch nicht immer ganz nett. Ja. Aber ich frage mich da schon manchmal, ob wir uns da wirklich nicht eigentlich was Schlechtes tun, weil wir uns aus diesen direkten Kommunikationen rausnehmen. Ja? Weil wenn ich halt eine Nachricht nur bekomme, so quasi, das ist dein Auftrag, das erwarte ich, hier ist Painting done, dann hört sich das ja für mich eher an wie so ein Diktator, der mir irgendwie was vorgibt.
Ja, und das wollen wir Schweizer eh nicht.
Also die Deutschen auch nicht.
Die Deutschen auch nicht. Aber ihr habt ja eher diese direkte Kommunikation. Weil aber wir fühlen uns ja von euch Deutschen oftmals vor den Kopf gestoßen.
Ich kriege immer wieder dieses Feedback auch. Aber
selbst habt ihr es auch nicht gern.
Aber dann, eben, ich habe wie das Gefühl, dass da gerade so ein Wandel auch passiert. Und es ist auch, also es ist auch nicht in allen Punkten so. Also es ist vielleicht bei sowas, dass ich sage, ich was weiß ich, ich will ein Bier oder ich hätte, nee, die Schweizer sagen, wäre es möglich.
Ich, ja, genau, dürfte ich, Bier, bitte.
Wenn es keine Umstände macht, so. Ja, genau. Und die Deutschen sagen halt,
ich krieg
sowas. Ja, genau. Das sind sowas Klassisches. Aber ich sag mal, ich habe schon das Gefühl, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das vielleicht auch als, jetzt an mir als Person liegt, weil ich da sehr üben muss, weil ich natürlich, ich habe gern, dass Leute mich mögen. Mhm. Und deswegen versuche ich natürlich Sachen auch so irgendwie auszudrücken, dass es irgendwie gut ankommt, beziehungsweise da muss ich die Person ja das Gegenüber spüren, sozusagen, checkt sie es, habe ich es jetzt richtig ausgedrückt, ist es gut, also ich brauche das wie für mich selber, ja. Und ich habe schon das Gefühl in den letzten Jahren, dass es eben mehr zu sowas, zu so einer entweder schriftlichen Kommunikation, und da hört sich's ja dann oft so Knallauffall an und es ist definitiv so und so, oder eben in solch jetzt in letzter Zeit dieses mit den Sprachnachrichten, wo ich mich so frage, ist es nicht eigentlich mega gefährlich, weil wir uns halt wegentwickeln von dem, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Also,
ja.
Wie erlebst du das?
Ja, ich mag Sprachnachrichten nicht. Und es hat mehrere Gründe. Einerseits braucht es so viel Zeit, weil da oftmals so ein ganzer Katalog von Themen daherkommen und ich muss mir das irgendwie separat fast dann schon aufschreiben. Das finde ich total nervig. Deshalb, ich habe wahrscheinlich nur irgendwie so 2-3 Kontakte, wo ich wirklich Sprachnachrichten mache, aber dann irgendwie mit einer Freundin von früher. Da kann man aber auch einfach drauf los, das ist wie quatschen, wie wenn ich mit ihr rede. Aber da kommen nicht irgendwelche unausgesprochene Erwartungen oder komische, ich habe mich übrigens letztens, oder ich, weil du dich so lange nicht mehr meldest, das überhaupt nicht. Das ist einfach, wir tun uns updaten. So. Ja, und dann der zweite Grund, warum Sprachnachricht, wir haben so viele Kanäle, das überfordert mich persönlich selbst auch. Wir haben Mail. Wir haben meistens mehrere Mails und hoffentlich haben wir alles in einem und dem gleichen Posteingang und sonst hast du mehrere Tools, die du aufmachen musst. Outlook da, Gmail etc. Dann Chat, dann eben die verschiedenen WhatsApp, einfach, es ist der totale Overload, also für mich zumindest. Und ich, der mich ja eigentlich noch für einen organisierten Menschen halte, also eben, wenn ich dann zu meinem Mann schaue, da habe ich dann doppelt Erbarmen, auf Hochdeutsch, genau. Was ich nicht gern mache, ist so, wie sagt man, so ein bisschen verteufeln oder alles immer gerade so schlecht reden, was sich entwickelt. Ich sage dann jeweils lieber, man kommuniziert ja wenigstens, als dass man es gar nicht tut. Aber man muss natürlich eben, wenn man jetzt das Beispiel von dir nimmt mit der Sprachnachricht, wo dann eben so die Sachen dann so indirekt daherkommen, aber man hat es ja dann ausgesprochen, puh, jetzt ist der Ball beim anderen, musste man ja das dann wie zurückspiegeln. Wenn man wirklich Mühe damit hat, muss man sagen, hey, lass uns das anders kommunizieren. Ich merke, also wie ein bisschen sagen zuerst, das ist ja wie so die Hauptding in der Kommunikation, sagen, was bei dir ankommt, die Ich-Botschaften, kennen wir alle, oder? Das und das kommt bei mir an, aber das und das löst es auch aus. Und mein Bedürfnis wäre hier, dass ich mich nach einer Sprachnachricht nicht so und so überladen fühle. Und ich habe übrigens selbst auch das Bedürfnis, mit dir das zu klären. Also lass uns das doch in diesem und diesem Setting tun. So. Ich muss wie mit jedem individuell den Weg finden. Das macht es aufwendig. Aber manchmal eben wird man ja einfach so in eine Kommunikation hineingeschmissen. Eben jemand kommt mit so einer Sprachnachricht. Du hast weder danach gefragt, noch war die Abmachung, dass so eine Sprachnachricht kommt. Und wenn dann jemand anders eben über Mail so eine Botschaft bringt, ja, man muss einfach immer irgendwie, wenn man will, darauf reagieren, adäquat und sich mitteilen, was denn dein Bedürfnis jetzt ist. Und ob das in Zukunft noch geht oder ob du das jetzt gerade, komm, lass uns das sein, via Sprachnachricht werde ich mit dir in Zukunft nicht mehr kommunizieren. Und das kann man ja liebevoll sagen. Also nicht, dass es dann gerade so quer reinkommt und der andere dann beleidigt ist oder sich vor den Kopf gestoßen fühlt. Ja, es ist schon, Kommunikation ist eine große Schule.
Ja. Emotional, was passiert denn, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden?
Bei mir.
Ja.
Also wenn du jetzt das gespiegelt hast, deinem Gegenüber, und sie wieder eine Sprachnachricht schickt, oder was?
Zum Beispiel, ja.
Ja, was machst du dann? Was machst du dann?
Also ich bin da ganz schlecht.
Bist du ganz schlecht sicher?
Ich traue mich da nicht, um was zu sagen.
Also würdest du dann einfach auf die Sprachnachricht dann reagieren?
Ja, und immer mich ärgern, wenn eine Sprachnachricht.
Ach so, ja. Ja, die Frage ist ja, wo liegt die Schmerzgrenze? Ich merke auch, man setzt sich ja so Prinzipien im Leben, oder? Oder eben jetzt, heutzutage muss man ja so viele Prinzipien relativ schnell dann wieder neu machen. So, jetzt kommt diese neue Sache auf mich zu. Noch nie gehabt, muss ich mir gerade neu überlegen, wie will ich damit umgehen in Zukunft. Und dann setzt man sich dieses Prinzip, merkt dann aber auf dem Weg, dass es nicht immer möglich ist, dieses Prinzip so durchzuhalten. Und dann muss man eben in so einer Sache, je nachdem, wie nah dir diese Person ist und wie regelmäßig der Kontakt ist, da kann ich mir gut, also habe ich auch solche Sachen, dann kneife ich ganz bewusst, weil ich sage, und ich muss mich ja wie fragen, ist es die Energie wert?
Ja,
der Aufwand, ist es die Auseinandersetzung wert? Oder wie wert ist mir die Beziehung?
Mhm.
Auf welcher Ebene befindet sich diese Beziehung zu dieser Person, die mich jetzt gerade nervt mit der Sprachnachricht? Das sind alles so die abtastenden Fragen, die man sich nochmal kurz stellen muss, bevor man irgendwie eine Reaktion zeigt. Und ja, da bin ich wie du. Manchmal sage ich auch, ach komm, jetzt habe ich schon zweimal deponiert. Sie hat es anscheinend nicht geschnallt. Lassen wir es. Wenn es für mich erträglich ist, eben die Schmerzgrenze, da muss man ja wie sagen, wenn es mich jetzt zu sehr belastet, dann ja, unbedingt was unternehmen.
Ja, das ist schon.
Bis zum
schon.
Kontaktabbruch.
Ja.
Nein. Aber es ist emotional, merke ich schon selbst auch. Und bei meinen Klienten, also jetzt im Moment habe ich nicht, seit 2 Jahren bin ich eben nur noch am Schreiben. Also nur, genau. Mag ich nicht nebenher noch Beratungen machen, aber das war ja schon vor 2 Jahren Thema und nicht erst jetzt. Merke ich schon, dass wir schon, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu vor 50 Jahren sind wir tagtäglich mit so viel Emotionen mehr noch irgendwie konfrontiert, was es innerlich mit einem macht. Wir müssen, habe ich das Gefühl, das behaupte ich jetzt einfach, das habe ich nirgendwo gelesen, aber das merke ich bei mir selbst und eben auch bei meinen Klienten, dass wir mit eine viel größere Häufung an Emotionen tagtäglich dealen müssen, eben weil, nur schon eben Social Media, das kam, ja, ist wirklich so, einfach nur schon die News. Wir werden ja dauernd upgedatet. Müssen wir schon mehr dealen heute, ja? Müssen wir deshalb auch besser schauen, wie wir da wieder den Ausgleich hinkriegen, wie wir uns distanzieren. Deshalb, ich finde es auch total okay, wenn jemand sagt, hey, ich habe vom Ukraine-Krieg gehört, das habe ich jetzt wirklich ein paar Mal gehört von Leuten, die sagen, und jetzt mache ich eine Nachrichtenpause. Ich, in einem Monat komme ich dann wieder und will dann wieder mal wissen, wie es da drüben läuft. Aber es macht zu viel mit mir. Ich kann mich irgendwie im Alltag dann nicht mehr konzentrieren auf meine Sachen. Und das hat nichts mit, ach, du verdrängst es und du willst nur irgendwie Blümchen und Sonnenschein. Also wirklich nicht, weil das ist effektiv ein Selbstschutz. Und den muss man sich geben, unbedingt. Ja.
Nochmal zurück zum Buch und zu den Erwartungen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt bei den Erwartungen, also es ist wichtig, dass man sie ausdruckt und es ist auch wichtig, dass man ihnen begegnet, wenn jemand anders sie ausdrückt. Und im Buch hat sie ein Beispiel gebracht von einer Frau, die sich geschämt hat, weil sie allen erzählt hat, dass sie sich eine Beförderung so wünscht. Und die dann nicht bekommen hat und dann sagt, wenn jemand seine Hoffnung und seine Wünsche mit uns teilt, erleben wir tiefen Mut und echte Verletzlichkeit. Sehr klar. Den Erfolg von jemandem feiern ist leicht, aber wenn Enttäuschung passiert ist, ist es immer eine wundervolle Gelegenheit, meaningful connections herzustellen. Es ist toll, wenn jemand sagt, du hattest den Mut, dich für diese Beförderung zu bewerben und du warst so ehrlich darüber, dass du es wirklich wolltest. Ich bin stolz, deine Freundin zu sein. Das ist so ein Beispiel. Und ich habe mich jetzt gefragt, hast du für sowas auch noch ein Beispiel, ein eigenes von dir, wo du jetzt mal, woran man an, ja, diesen Mut irgendwie mal feiern könnte, den manche Menschen haben, indem sie sich eben so mitteilen und überlegen könnte, wie ist da ein guter Umgang damit, wenn eben Leute sich was wünschen und das nicht bekommen? Wie fühlt sich die Person dann gut behandelt, wenn die Erwartungen enttäuscht wurden? Weil das geht ja auch immer ein bisschen darum, sage ich jetzt mal, in diesem Podcast zu überlegen, wie können wir anderen Menschen, wenn sie diese Gefühle erleben, gut begegnen?
Mit Ehrlichkeit. Ich merke, mir selbst bringt das nicht viel, wenn jemand dann so beschwichtigt, sondern ehrlich sagen, hey, das war mutig von dir, auch dass du das genannt hast und jetzt ist es nicht so eingetreten, wie du das wolltest. Mir kam auch selbst ein Beispiel von mir in den Sinn, auch Vorstellungsgespräch. Ich war da sogar in einem Camp, als Leiterin und ich wusste, in dieser Woche muss ich dann kurz weg für ein Vorstellungsgespräch. Und dann musste ich das natürlich kommunizieren, es war ein Adonia-Lager, so ein Musical-Camp. Und die Jugendlichen haben das natürlich mitgekriegt und dann hat man sogar noch vor meiner Abreise noch, durfte ich in den Kreis stehen und man hat für mich gebetet und so und alle haben natürlich dann auch gesagt, ja, das kommt schon gut und du bist so cool und so und das war für mich natürlich, um dann für das Vorstellungsgespräch zu gehen, war das der totale Booster. Und das Gespräch lief auch gut, aber ich merkte schon, ich wurde auseinandergenommen, ich saß dann im Gremium von 7 Leuten, einfach ich alleine, 7 Leuten gegenüber, es war für einen psychologischen Dienst, war das eine Stelle, schulpsychologisch. Und ich habe auch wahrscheinlich bei ein oder zwei Fragen, habe ich da wirklich dann nicht so, war ich nicht so sattelfest, nicht so sicher. Und habe dann effektiv, habe mich dann eine ausgestochen, also ich kam nicht ran, 2. Platz, oder? Und wusste das dann auch gerade, weil die haben mir dann beim Nachhause, als ich mit dem Auto, wusste ich das gar nicht. Und dann wusste ich das Resultat natürlich dann der Gruppe. Ich kam da zurück ins Camp oder und das ist ja immer Euphorie oder so in einem Lager, was da für eine Stimmung herrscht und so. Und dann wusste ich das ja dann erzählen, weil sie waren, ja, wie lief's? Und so, ich hab sie nicht. Und alle haben aber vorhin schon, wir hatten schon fast, oder, angestoßen, Prosit, Prosecco, lala, du, ja, schön, oder? So ein bisschen in dieser Art. Habe ich schon gemerkt, ah, das ist so ein Schamgefühl. Das ist ja genau der Aspekt, der da dann reinkommt, oder? Ich könnte ja das, hätte das jetzt für mich heimlich machen können, dann wäre meine Erwartung, diesen Job zu kriegen, auch nicht erfüllt worden und ich wäre logisch traurig. Und, ja, klar, und auch ein bisschen vielleicht auch wütend, keine Ahnung, ja, diese Gefühle, die sich dann einstellen. Aber die Scham kommt ja nur dazu, weil andere davon wussten und das Resultat jetzt sehen, das sich nicht erfüllt hat. Mhm. Und dann braucht es erst recht wirklich einfach eine empathische Reaktion. Mhm. Ich habe vorhin ehrlich gesagt, ehrlich hoffen wir ja, sind eben wir im Freundeskreis, haben wir das sowieso, aber eine empathische Reaktion würde für mich bedeuten, zuerst mal einfach zuhören, weil ich merke, wie das Gegenüber hat ja dann meistens auch so, wir sind ja empathisch, Menschen sind empathisch und das überträgt sich, oder diese Traurigkeit, diese Enttäuschung überträgt sich auf das Gegenüber und die impulsive Reaktion wäre dann, ach, so schnell wie möglich, eben, da sind wir wieder, negatives Gefühl. Das Unangenehme muss so schnell wie möglich weg. Das wollen wir dann ja auch dem Gegenüber, so schnell wie möglich wollen wir ihm das wegnehmen, aber das hilft nicht.
Ja.
Das lässt mich nur dann noch bedepperter dastehen, weil mir niemand geholfen hat, damit umzugehen. Mhm. Und das wäre genau die Chance, dass diejenigen, die ich beteilige an meiner Enttäuschung, dass die dann da reinstehen und sagen, komm, lass uns das jetzt kurz mal anschauen. So und so. Und finde ich total mutig, dass du dich dem gestellt hast. Auch mega cool, dass du uns da vorher im Vornherein mit reingenommen hast, dass wir für dich beten durften und so, oder? Da fühlt man sich ja auch, dass das connected. Das ist die meaningful connection, oder? Leute an dem eigenen Leben beteiligen, egal was rauskommt. Aber ja, die Verletzlichkeit, das ist effektiv. Das ist schon ein großes Ding. Es braucht Überwindung.
Ja,
effektiv,
absolut.
Effektiv.
Ja. Du hast recht, bei den negativen Gefühlen, weil ich erinnere mich jetzt gerade an ein Interview, was wir da schon hatten, wegen Trauer. Da hat sie eben auch gesagt, eben dieses nicht sofort das Positive bringen, weil das nimmt dir wie das Recht, diese Trauer zu empfinden. Ja,
ja, genau.
Sondern einfach dieses Aushalten von diesem Gefühl, dass das eigentlich auch das Wertvollste ist, was du einer Person geben kannst.
Genau.
So. Und das ist natürlich bei allen anderen negativen Gefühlen auch dann ähnlich.
Ist genau so, ja, genau. Ja, und das wäre so die Message. Ihr müsst das auch aushalten, das Gefühl, das unangenehme Gefühl von eurer Freundin, von eurem Gegenüber, von eurem Partner, das hilft. Helft es mit auszuhalten, dann kann man besser damit umgehen und es auch besser abhaken dann, oder?
Ja. Ja, weil klar, eben Enttäuschung, das ist halt auch immer so ein bisschen, gell, auch als Eltern, wie oft ich mich schon erwischt habe, dass ich halt, wenn die Kinder enttäuscht waren von Menschen oder irgend so, das ist so ein dummer Spruch, sag wie, ja, so ist es halt oder so, man wird enttäuscht oder so. Aber das ist ja voll wieder nicht begegnet in diesem Ding, sondern dazu sagen, ja, ich weiß. Und nicht, ich komme jetzt noch mit meiner Story um die Ecke, sondern ich weiß einfach, wie es sich anfühlt. Und ja, es ist echt blöd, komm in meinen Arm und wir sind jetzt mal kurz enttäuscht miteinander. So.
Es ist einfach Ausdruck deines Bedürfnisses, weil du es auch nicht aushaltest, oder? Weißt du, oh nee, mein Kind, ich will dich ja bewahren vor allen Negativen, was da draußen auf dich zukommen könnte.
Ja, das ist so. Ja, dann noch einen krassen Satz, den fand ich auch noch so wow, da wollte ich noch deine Meinung zu hören. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt heutzutage, die sich dazu entschließen, lieber enttäuscht zu leben, als es zu riskieren, Enttäuschung zu fühlen.
Das ist crazy cool. Also cool, eine schlimme Tatsache. Eigentlich.
Eine harte Wahrheit.
Es ist so, bam. Die Frage, die hat sich jeder schon gestellt, warum ist das so? die Sache ist die, oder? Die Erwartungen, die wir aussprechen, dafür kriegen wir eine Reaktion. Und ich glaube, wir haben einfach oft Angst vor der Reaktion. Das ist schon das. Wir, oder beziehungsweise es entzieht sich unserer Kontrolle, was da zurückkommt. Mhm. Und ich glaube, es ist so ein falsches Sicherheitsgefühl, das uns dann in dieser Enttäuschung einfach lässt. Eben, wir bleiben lieber enttäuscht, als dass wir es riskieren, mhm, wirklich von anderen erkannt und dann halt einfach enttäuscht zu werden, weil wir mit einer anderen Reaktion gerechnet haben. Ja, dieser Verlust der Kontrolle, das ist für mich so, könnte eine Antwort sein darauf, dass wir uns nicht getrauen, auszudrücken, mhm, was wir wollen. Dann bleiben wir lieber ein Leben lang enttäuscht, mhm, weil wir eh damit rechnen, dass alles irgendwie schlecht ist. Das kann gut sein. Ich habe ein Beispiel aus meiner Kindheit. Und das ist der Grund, weshalb ich Muttertag ganz schlimm finde. Nicht feier, selbst mit meinen Kindern. Das habe ich gar nicht.
Du hast es ihnen verboten, oder?
Ja, genau, so quasi. Nein, wenn natürlich was kommt aus der Schule, was sie gebastelt haben, sage ich vielen Dank und so. Aber es ist nicht so, dass wir ein Fest feiern, weil ich habe das irgendwie, das war der Tag, der so vollgespickt war mit unausgesprochenen Erwartungen von Seiten vor allem meiner Mutter. Mhm. Ich habe sie ganz doll lieb und sie weiß das, ich habe das ihr schon erzählt. Dass ich immer wusste, dieser Tag wird einfach in einer Katastrophe enden, aber einfach, weil sie nicht sagen kann, was sie sich von diesem Tag ganz genau erwartet. Und mit der Zeit bist du ja dann so sensibel als Kind. Mhm. Und wir wussten genau, wir gehen morgen früh, stehen wir auf, ganz früh stehen wir auf, wir decken den Tisch, wir gehen noch ein Sträußchen pflücken draußen und so und versuchen, möglichst brav zu sein an diesem Tag. Aber selbst das hat dann oft nicht gereicht, um dann wirklich irgendwie so einen fröhlich-harmonischen Tag irgendwie über die Bühne zu kriegen. Und wir wussten am Ende des Tages nie, warum jetzt wieder Feuer unterm Dach ist. Mhm. Oder warum eben, was wieder der Grund ist, irgendwie auszurufen oder sich nicht genug wertgeschätzt zu fühlen. So. Mhm. Und darum habe ich gesagt, dieser blöde Tag. Mhm. Auf Knopfdruck dann auch noch, ja, irgendwas zu müssen, das, mhm, geht gar nicht. Mhm. Und ja, es hätte mir geholfen als Kind, weil meine Mama sagt heute, hätte ich gar nicht gebraucht, diesen Tag. Da habe ich gesagt, ja, dann hättest du den auch schon früher abschaffen können. Mhm. Schon vor mir. Wäre cool gewesen. So.
Ich kann es super gut verstehen. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es bei manchen Sachen dann auch eine Hilfe, wenn man so einen radikalen Schritt geht, mhm, um irgendwelche Erwartungen dann vielleicht einfach anders zu prägen. Bei manchen Sachen geht es nicht. Da kannst du dich nicht komplett, also kannst du nicht, bei manchen Sachen kannst du nicht verweigern, dass die halt sind. Ja. Mhm. Aber ich kann es schon verstehen, grundsätzlich.
Also mir kommt gerade noch der Pokerface-Typ in den Sinn. Wir interpretieren das ja irgendwie fälschlicherweise als Stärke, wenn einer so abgeklärt, yeah, daherkommt. Aber aus meiner Erfahrung sind das ja die unsichersten Typen und meistens auch leider die einsamsten, mhm, weil sie eben niemanden an sich ranlassen, weil sie immer so tun, also, yeah, das sind auch Frauen, also, mhm, genau, nicht Männer, gell? Also ich rede jetzt natürlich einfach in der männlichen Form, aber Frauen wie Männer, die so Pokerface-Facing daherkommen. Das ist wie eben, das ist genau wahrscheinlich dieser Satz oder dieser Selbstschutz. Ich laufe lieber ein Leben lang enttäuscht rum, als dass ich riskiere, von anderen enttäuscht zu werden, indem ich mich öffne. Das begegnet mir ganz fest in dem Pokerface-Typ.
Mhm. Ein anderes Gefühl, worüber wir noch gar nicht geredet haben, mhm, nämlich Reue.
Ja.
Und zwar gibt es auch eine Definition aus dem Buch. Beide, Enttäuschung und Reue, entstehen, wenn etwas nicht so herauskommt wie gewünscht, mhm, oder wie man damit gerechnet hat oder was man dachte, was passieren würde. Bei Enttäuschung denken wir oft, dass wir das Ergebnis nicht in der Hand hatten. Bei Reue ist es so, dass wir denken, dass Dinge von unseren Entscheidungen und Taten ausgelöst wurden. Mhm. Gibt es Sachen, die du bereust in deinem Leben?
Ja, nicht viel. Aber gerade aktuell, ich habe die letzten 3 Jahre viel zu viel gearbeitet. Mhm. Pam. Also im Sinne von, dass ich wirklich bereue, in dieser Zeit zu wenig meine Kids wahrgenommen zu haben. Mhm. Also jetzt in der Retrospektive.
Yeah.
Das ist ja immer der Klassiker. Mhm. Wenn man zurückschaut, merkt man, oh, mhm, diese 3 Jahre sind zack vorbei. Meine Kids alle 3 Jahre älter. Was ist eigentlich in der Zwischenzeit geschehen? Klar, Corona kam noch dazu und, mhm, diese Situation hat uns irgendwie so einen bedepperten, irgendwie, weiß nicht, Eindruck hinterlassen, als hätten wir 2 Jahre verloren, schon grundsätzlich. Aber in dieser Zeit habe ich echt auch einfach viel zu viel gearbeitet. habe mich da, also so Mental Load-mäßig natürlich auch reingesteigert und kam das viel mehr noch dazu, dass ich auch den Nerv nicht mehr hatte gerade, so für meine Kids, oder einfach viel zu dünnhäutig war oder viel dünnhäutiger als sonst, genau. Und so, ja, hätte ich es anders machen können. Das ist jetzt so gerade aktuell was ich ein bisschen bereue und wo ich jetzt auch dran bin, das ganz gut auseinanderzunehmen, aussortieren und wieder neu und besser aufzubauen, genau.
Ja, ich meine, das ist jetzt noch spannend, weil du jetzt was sagst, wo du was nicht gemacht hast. Also jetzt zu der Definition.
Ja, genau.
Und ich würde auch sagen, das ist ein großes Gefühl, oft ist für Sachen, die man
nicht
unterlassen hat.
Ja,
also
genau.
Ich habe irgendwann eine Predigt mal gehört über die Sünde des Unterlassens, dass das halt auch schwierig eben sein kann oder dass es was ist, was man bereut.
Ja, und das ist aber auch, das schreibt sie, ich glaube auch im Buch, dass wenn wir eine längerfristige Perspektive uns anschauen, meistens das der Grund ist für Reue. Eine Unterlassung von was. Oder auch Leute, die du auf dem Sterbebett hast, die dann, wenn du die Frage stellst, oder die musst du gar nicht stellen, die kommen ja dann meistens von sich aus und sagen, ah, hätte ich doch. Ich hätte viel mehr Zeit eben mit meinen Kids verbringen können oder ich hätte viel netter sein können. So der Punkt der Freundlichkeit, der kommt oft. Oder auch einfach, ja, sich einsetzen für einen anderen noch mehr. Ich war Zeuge von diesem und diesem Anlass. Ich habe zwar nicht mitgemacht, aber ich habe auch nichts. Ich ging auch nicht rein und habe mich nicht eingebracht, habe nichts dazu gesagt. Das sind die klassischen, die kurzfristigen, die sind oftmals so, ah, dann hat es mit meinem eigenen Handel zu tun, was ich gerade so bereue. Ach, das hätte ich nicht tun sollen. Aber so, ja, die längerfristige Perspektive ist oft das Unterlassen von was.
Ja. Hast du das auch schon bei dir jetzt in so mit Klienten erlebt, dass sie wirklich so krasse Reue-Sachen hatten?
Ja, bei den älteren Semestern habe ich schon das eine oder andere Mal so das gehört, ah, hätte ich doch, wäre ich früher aus dieser Beziehung raus. Es ist eigentlich Trauern. Sie trauern dieser vergebenen Zeit nach, die sie sich in der Vorstellung viel eher und schöner, besser hätten sich aufbauen können, hätten sie sich aus einer Beziehung gelöst. Das ist so sicher ein Punkt, der mir immer wieder mal begegnet. Ja, Beziehungssachen. Es ist meistens die Beziehungsebene, die man bereut. Gar nicht so sehr die Karriere oder so, merke ich.
Ja, also ich meine, das sagt mein Mann, der arbeitet ja auch eben mit Sterbenden. Der sagt immer, es redet keine Sau über den Beruf. Oder
ja, genau. Hätte ich doch da die Entscheidung getroffen, da wäre ich im Karriereleiterchen ein bisschen höher.
Nein, das ist nicht mehr das. Geld verdient oder noch mehr Häuser gekauft oder sowas, das ist überhaupt kein Thema.
Es ist das Immaterielle, das beschäftigt, genau.
Und
eben
die ungeklärten Beziehungen oder die Beziehungen, die einfach besser sein könnten, als sind.
Genau, weil das hinterlässt du ja.
Ja, genau.
Das Materielle kannst du wieder mitnehmen, aber es ist ja auch einfach immer noch da, wenn ich dann gehe, aber die Beziehungen und das, was Menschen, andere von mir in Erinnerung behalten, das ist den Leuten dann schon unglaublich wichtig. Spannend.
Ja. Ich fasse es nochmal zusammen mit dem Ganzen, was die Brené sagt. Also sie unterscheidet es auch nochmal ganz einfach. Also enttäuscht heißt, es ist nicht so gekommen, wie ich es wollte. Und ich glaube, das Ergebnis war jenseits meiner Kontrolle. Reuig bedeutet, es ist nicht so gekommen, wie ich es wollte und das Ergebnis war von meinem Entscheiden oder Taten ausgelöst oder auch, weil ich nicht gehandelt habe. Dann gibt es noch Entmutigung, also entmutigt fühle ich mich, wenn ich verliere meine Sicherheit und meinen Enthusiasmus, mich in Zukunft anzustrengen. Ich verliere die Motivation und Sicherheit durchzuziehen. Und frustriert, etwas, das sich außerhalb meiner Kontrolle befindet und mich davon abhält, mein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Ich bin immer wieder begeistert, weil ich denke, wir benutzen sie oft, die Wörter, vielleicht Reue jetzt nicht, aber enttäuscht, entmutigt, frustriert, eigentlich wahllos nebeneinander, ohne wirklich diese kleinen Differenzierungen reinzunehmen.
Ich merke, eigentlich sind wir heute schon differenzierter als noch vor 10, 20 Jahren.
Okay, spannend.
Das ist einfach mein persönlicher Eindruck. Aber eben, es gibt immer noch Menschen, und die wird es auch immer geben, also die wenig Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil sie das nicht gelernt haben, eben weil man ihnen vielleicht in der Kindheit oft gesagt hat, unterdrücken, das darf nicht, hör auf damit, das nervt, einfach das abstellen, oder? Aber die haben dann oftmals auch zu ihren positiven Gefühlen keinen differenzierten Zugang. Das ist dann wirklich so, die Gefühlswelt ist irgendwie fast ein bisschen abgespalten. Mhm. Aber ich erlebe es eigentlich so, dass wenn man mit ihnen arbeitet, sie relativ schnell diesen Zugang erlangen, mhm. weil so kompliziert ist es nicht. Die müssen einfach mal hören, du darfst da hinschauen. Mhm. Ja, und dann durch Fragestellung, durch auch Übungen, so in sich reinhören, Augen schließen, auf den Atem achten, den Körper mal spüren. Das fängt so ganz, ganz banal, fängt man da so an mit diesen Übungen. Mhm. Und dann benennen, was fühlst du jetzt? Bauchkribbeln zum Beispiel oder so. Und dann kommt man da so nah dies nah. Oder eben dann, man holt Geschichten von früher, Erfahrungen, Erlebnisse hoch. Und dann versucht man so imaginativ sich da zurückzuversetzen mit dem Klienten. Sagt, aha, du warst jetzt da und wo bist du jetzt? Und was hast du gehört von deinem Gegenüber? Und was spürst du jetzt? In welchem Körperteil spürst du jetzt das Gefühl? Oder meistens ist ja irgendwo, ist es körperlich irgendwo verbunden. Und dann versucht man das so hervorzuholen und das zu benennen. Ja.
Das stelle ich mir schon noch spannend vor. Wie gelingt es dir denn, weißt, dass du mich nicht mit einer schon vorgefertigten Meinung dran gehst? Also weißt, wie bleibst du offen, um wirklich die andere Person wahrzunehmen? Weil das ist ja sicher was man von Psychologen.
Das ist der Hauptjob. Das ist mein.
Ja, klar, aber das könnten wir anderen auch lernen eigentlich.
Ja, voll. Also das Wichtigste ist zu wissen, dass man immer wieder in diese Falle tappt, dass man ja in diese Voreingenommenheit hineinrutscht. Mhm. Das ist sicher mal so für mich so der Aha-Effekt gewesen, als ich das mal so gecheckt habe. So, ich muss immer wieder so einen Check-up machen für mich, auch während dem Gespräch oder auch im Nachhinein, wenn ich mich über diese Klienten, wenn ich mir ein Bild versuche zu machen oder mir Notizen mache oder so, muss ich immer sagen, okay, wer denkt jetzt hier? Ist es jetzt meine Subjektivität oder bin ich noch objektiv genug? Mhm. So. Aber das ist ein Learning by Doing, ja. Das kriegt man irgendwie halt so oft wahrscheinlich im Psychologiestudium zu hören, dass man das irgendwann so internalisiert hat, dass man gar nicht mehr versucht, da irgendwie zu voreingenommen zu sein. Mhm. Also ich zumindest nicht, ja. Ich versuche das wirklich immer einfach. Das sitzt ein unbeschriebenes Blatt vor mir und jetzt erzähl mal. Mhm. Und das hat auch mit der Erfahrung zu tun, dass eigentlich jede Person, die mir gegenüber sitzt, die da total anders tickt, da kann man auch gar nicht die Leute über eben ein Raster legen. Das geht einfach nicht. Mhm. Wir reden ja heute viel mehr von Spektrum in so vielen Bereichen, oder? Ja. Asperger und eben Hochsensibilität ist auch ein Spektrum. Das ist nicht einfach, ich hab's oder ich hab's nicht. Mhm. Und sich dessen bewusst zu sein, dass das auch in der Gefühlswelt dasselbe ist. Mhm. Wir befinden uns alle irgendwo zwischen A und B. Mhm. Aber dieser Zwischenraum ist so riesig und hat so viele Abstufungen und Möglichkeiten. Mhm. Ist mega cool. Ja. Und das ist auch, finde ich, das Interessanteste an meiner Arbeit. Mhm. Ich glaube, ich fände es langweilig auf die Dauer, wenn ich immer wüsste, aha, jetzt sitzt Person C vor mir. Dann muss ich diese Therapieform zücken, damit es dieser Person dann besser geht. Das ist eben nicht so. Muss man einfach immer im Gespräch sein, abchecken, Schritt für Schritt vorwärts gehen, schauen, was funktioniert nicht. Yeah. Und ja, eben in diesem Verlauf da möglichst objektiv bleiben. Die ganze Zeit, ja. Und natürlich greife ich immer wieder zurück oder erinnere ich mich an, ich hatte ja mal eine Klientin, die hat das ähnlich und so. Dann versuche ich natürlich da anzuknüpfen oder da weil es bei dieser Klientin da irgendwie das funktioniert hat, versuche ich natürlich dann auch bei dieser Klientin oder bei diesem Klienten anzuwenden, der jetzt gerade vor mir sitzt und das natürlich triggert, das ist ein negatives Wort, aber das hervorruft durch seine Geschichte oder was er mir jetzt gerade erzählt hat. Das natürlich, das geschieht automatisch, aber ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich das jetzt zücke, das wird sofort funktionieren. Ja. Dann funktioniert es nämlich genau nicht, meistens. Ja.
Stell mir das schon irgendwie spannend vor, wirklich so viel dann auch mit Menschen zu arbeiten und so tief dann auch zu gehen, professionell. Also jetzt nicht nur als so ein Mensch, der einfach Menschen mag und wahrnimmt, sondern wirklich immer wieder in deinem Beruf dich auf Menschen so einzulassen und sie wahrzunehmen und dran zu bleiben, weil man muss ja dann, also ich stelle mir das noch krass vor, wenn das jetzt auch Leute sind, die man jetzt gar nicht sympathisch findet, zum Beispiel.
Ja, da muss man eben, da muss man effektiv fest bei sich bleiben, ja. Ich habe noch so Facts and Figures, ich liebe das. Das noch zu positiv-negativen Gefühlen, das ist ja cool, eben deshalb beschäftige ich mich wahrscheinlich auch eigentlich fast lieber mit negativen Gefühlen, weil die irgendwie komplexer sind und ich habe Ja, bei der Recherche habe ich noch gefunden, wir brauchen auch, um negative Gefühle auszudrücken, also die unangenehmen, brauchen wir viel mehr Gesichtsmuskeln als bei positiven. Also für ein ehrliches Lächeln reichen 2 Gesichtsmuskeln.
Okay.
Und für negative Gefühle im Gesicht auszudrücken, brauchen wir viel mehr Gesichtsmuskeln, Gesichtspartien.
Okay, deswegen sind Leute, die dann so negativ werden, haben die dann so ein böses Gesicht, wenn sie alt sind.
Vielleicht, ja. Mehr Runzeln in den Partien, die darauf rankommen. Ja, genau, so da oben dann der Nase. Da. Ja, genau, vielleicht. Aber cool ist, das habe ich auch noch gelesen, Facts and Figures. Das fand ich richtig cool, weil da kann jeder relaten. Oder wenn du dich verliebst, so das Kribbeln im Bauch. Da sagen die immer, wir haben einen Schmetterling im Bauch. Und das ist effektiv, weil die Glückshormone an der Magenwand entlang wandern dann.
Ach,
wenn ich mich so verliebt fühle, wenn ich gerade so im gleichen Raum mit meinem Schwarm sitze und diese Schmetterlingsgefühle habe. Das ist effektiv, das sind die Glückshormone, die da der Magenwand entlang wandern. Das fand ich irgendwie total cool, weil es ist auch wieder so bildlich. So. Ah, das haben wir uns nicht nur eingebildet, das ist effektiv. Mhm. Geschieht da was Hormonelles in uns. Das kribbelt. Ja. Cool.
Ja. Ja, ich muss dann eins auch denken, eine von dem Podcast, ich glaube, Wut war das, ja, Wut, die hat erzählt, dass um ein Gefühl zu triggern, eine Passgenauigkeit von 25-30% reicht, um das Gefühl wieder zu triggern. Mhm. Und da habe ich vorher noch drüber nachgedacht, bei Enttäuschung ist es ja dann auch so. Das heißt, wenn du sozusagen auch so Enttäuschung immer wieder erlebst, was weiß ich, hast immer wieder das Gefühl, Leute hören dir nicht zu oder du wirst nicht wahrgenommen oder nicht gesehen oder sowas, ja, das sind ja immer diese typischen Enttäuschungen. Und wenn sozusagen so eine kleine Passgenauigkeit schon reicht,
krass,
dann
oder?
Ist es eigentlich mega krass, wie du, wenn du in so einem enttäuschten Modus lebst, dass du eigentlich keine Chance hast, außer enttäuscht zu werden. Mhm.
Und das braucht so wenig, ja, genau, ja, krass.
Mega wenig, um wieder enttäuscht und wieder enttäuscht zu werden. Deswegen ist eigentlich, also wenn du das dir überlegst, ist eigentlich der einzige Weg daraus, ist darüber zu sprechen.
Ja,
und die
krass.
Enttäuschung
ja,
auszudrücken und sie zu bringen und halt immer wieder auch da zu scheitern, weil ich meine, es wird dir ja immer noch genügend Leute geben, die halt deine Enttäuschung, also die dann trotzdem deine Erwartung nicht erfüllen können.
Auf
ja?
jeden Fall,
und dich wieder enttäuscht werden. Aber es wird dir halt hoffentlich auch immer wieder die Momente geben, wo du dann andere Sachen erlebst und dann dich an das wieder erinnern kannst und sagen kannst, ha, da habe ich es doch so gemacht
und
es ist gut gekommen. Also probiere ich es nochmal so. Also
das ist
das
echt spannend.
Würde ich mir wünschen.
Das ist ganz ein tiefer Wert. Das finde ich jetzt auch. Danke für dafür.
Danke, Elisabeth,
danke.
Für deine Info.
Das ist also cool zu wissen.
Ja, genau. Das war aus irgendeinem, sie hat so einen Gefühlekurs gemacht.
Hat
sogar.
Sie, okay,
und,
cool.
Und da kam das. Und das ist mir jetzt vorher gerade, habe ich gedacht, das passt ja mega dazu noch. Also die Folge, die ist, glaube ich, die Folge davor. Mhm. Die könnt ihr euch ja auch vielleicht noch anhören. Da geht es eben um Wut, was ja auch eine negative Emotion ist und die auch meistens wirklich ganz viele andere Gefühle hat, die eigentlich dahinter stehen, weil Wut nicht unbedingt die erste Reaktion ist, sondern die zweite.
Mhm.
Genau, also cool. Ich danke dir vielmals.
Gern. Danke für die Einladung.
Gespräch. Schön, dass du mitgemacht hast. Ihr dürft die anderen Folgen von der Gefühlslandschaftsserie gerne noch nachhören. Die sind wirklich alle sehr spannend. Wir hatten schon ein Gott, der Gefühle aushält. Dann hatten wir Dazugehören und Reinpassen, Trauer, Betrug und eben Wut. Und die nächste Folge, die ist auch sehr spannend, passt auch gut zu heute. Da geht es dann um Scham. Ja, da könnt ihr gerne in 2 Wochen dann wieder einschalten, wenn es wieder einen Frautentisch gibt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdenken und fürs euch innerlich investieren. Danke, ciao.